In der heutigen Folge geht es um die Orchestrierung der Customer Journey und wie sie durch Kundenfeedback aus Voice of the Customer Systemen nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben werden kann. Das Ganze garniert mit Praxisbeispielen und auch für Nicht-Techniker in gut nachvollziehbarer Sprache. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. MoveXM hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen ganz gezielt bei ihren branchenspezifischen Anforderungen an das CX-Management abzuholen und zu unterstützen. Die meisten Energieversorger und Stadtwerke zum Beispiel leiden unter hohen Kündigungsquoten und häufigen Anbieterwechseln. Viele wollen deshalb gerade jetzt den wichtigen Schritt hin zum maximal kundenorientiert aufgestellten Anbieter gehen. Möglichen Sorgen vor der Komplexität dieser Transformation, hohen Kosten oder einem Mangel an fundierten Daten begegnet MoveXM durch sein strukturiertes Vorgehen. Mit dem bewährten dreistufigen Prozess aus Messen, Analysieren und Verändern hilft MoveXM dabei, Prozesse rund um den Kundenservice und Kundenmanagement zu optimieren. Initiale und begleitende Beratung sind selbstverständlicher Bestandteil des erweiterten Angebots. Alle weiteren Informationen zu den branchenspezifischen und branchenübergreifenden Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Customer Journey Orchestration finde ich schon seit Jahren sehr spannend. Vielleicht auch gerade deshalb, weil es lange Zeit ein ziemliches Orchideenthema war, das Sahnehäubchen sozusagen. Während sich die meisten zäh und aufopferungsvoll durch eine Customer Journey Mapping Welle nach der anderen fressten, konnten die Journey Orchestratoren auf ihre ersten Umsetzungserfolge verweisen. Auch ein ROI war natürlich hier leichter darzustellen als bei rein analytischen Herangehensweisen. Man nahm halt die Daten, die man kriegen konnte, meist Prozessdaten oder aus den digitalen Kanälen, und lieferte die ersten erfolgreichen Use Cases, zum Beispiel im Kampagnenmanagement. Mittlerweile hat das Thema deutlich an Fahrt aufgenommen, im Customer Service, im Vertrieb und im Marketing sowieso. Auch die Datenbasis hat sich durch die vielen Omnichannel-Projekte der IT deutlich vergrößert. Wenn Unternehmen wirklich ausdifferenzierte Voice-of-the-Customer-Systeme etabliert haben, die am besten Real-Time-Insights auf Touchpoint-Ebene bereitstellen, wird das Gesamtbild noch runder, noch realitätsnaher, noch genauer. Aber greifen Unternehmen diese Daten auch auf? Was braucht es, um sie für die Customer-Journey-Orchestration nutzbar zu machen, und wo sind die Grenzen? Diese Fragen kann mir mein heutiger Gast aus dem FF beantworten. André Meyer ist als Senior Sales Director für strategische Accounts bei Medallia heute stark im Vertrieb angesiedelt. Aber im Leben vor dem Vertrieb hat er Journey Orchestration schon technisch für Kunden umgesetzt, als diese noch im stillen Kämmerlein an ihren Proof of Concepts und den Use Cases gearbeitet haben. Hallo André, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, danke für die Einladung.
Lieber André, du bist die perfekte Besetzung für unser heutiges Thema, denn du bist in deiner Karriere von einem der frühen Customer Journey Orchestration Anbieter sozusagen in einen führenden Voice of the Customer Anbieter hineingeglitten. Wie lange beschäftigst du dich persönlich denn schon mit der Technologie für Journey Orchestration?
Ja, lang gefasst kannst du eigentlich bis 1996 zurückgehen, die ersten Personalcomputer und dann die Handys. Mit Content-Management-Systemen sind wir da in die Olympia-Bewerbung von Leipzig damals rein, die durch die Decke ging. Aber jetzt moderne Marketing-Technologie, Journey-Orchestrierung, ist so seit 2017, 2018 der Punkt damals noch für ein Karlsruher Unternehmen. Und dann, wie du schon erwähnt hast, der Pionier auf dem Bereich aus England, Thunderhead, die dann zur Medaille mit übergegangen sind. Das ist so der Zeitraum, wo für mich immer Technologie, Effizienz und das Kundenerlebnis entscheidend sind.
Und wie bist du damals auf die Idee gekommen, überhaupt zu Thunderhead zu kommen? Damals war das ja wirklich ein ganz neues Thema eigentlich oder ein relativ neues.
Ja, also auch schon die Karlsruher Firma, da habe ich eng mit dem Gründer zusammengearbeitet. Und er fing dann plötzlich an zu sagen, naja, personalisiertes Engagement Management ist eine ganz wichtige Sache. Und so, glaube ich, ist heute noch das Webinar, glaube ich, online, habe ich das Thema getrieben, wurde angesprochen, aber auch hier der Herr Meffert, Burmann und Kürs, ne? Markenmanagement, identitätsorientierte Markenführung. Was, denke ich, ist mein Markenkern? Wie wird dieser wahrgenommen? Und vis-à-vis, oder dieses Rad halt drehen. Das ist inhaltlich auch das, was mich, glaube ich, da zu dieser Journey des Kunden und die Wahrnehmung meiner Marke durch den Kunden und umgedreht fasziniert hat.
Dann ist ja im Prinzip dadurch, dass du jetzt mehr oder weniger mit deiner ursprünglichen Technologie akquiriert wurdest durch eine der größten Voice of the Customer Plattformen auf globalem Level, hat sich ja eigentlich auch deine Perspektive wahrscheinlich etwas verändert, weil du auf einmal konkret auch Kundenfeedback mit dieser Plattform mit erhebst. Schaust du heute anders drauf auf Customer Journey Orchestration, als du das noch 2018 oder 2019 getan hast?
Durchaus. Und um ganz ehrlich zu sein, mein allererster Gedanke war damals Umfragen und Surveys. Boah, wie langweilig. Also jetzt technologisch gesprochen. Aber auf dem zweiten Gedanken, toller und cooler Fit. Denn was am Ende wirklich entscheidend ist, ist ja jetzt aus Sicht einer Marke oder einer Firma und meiner Produkte und Services, wie denn meine Kunden, meine Mitarbeiter oder die Shareholder über mich und meine Arbeit praktisch denken. Und da ist es total entscheidend, wirklich mal zuzuhören und zu verstehen, wie die Erfahrungen des Kunden sind. Und das sind halt tolle Triggerpunkte und Inhalte, wo die Stimme des Kunden, die Stimme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total entscheidend sind. Ja, wenn man jetzt auch die technologischen Möglichkeiten der heutigen Zeit nimmt, Stichwort Sprache und Video, dann wird das ganz, ganz spannend zuzuhören, zu verstehen und zu orchestrieren. Viel, viel spannender als ja das Thema Standalone, aber technologisch musst du natürlich Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten und Journey-Verständnis erstmal in deiner DNA tragen, um das dann mit der Stimme des Kunden anzureichern.
Dann lass uns doch nochmal ganz grundsätzlich eintauchen in die Bausteine für so eine Customer Journey Orchestration. Wenn dich jetzt jemand nach einer Definition fragt, was, sag mal in zwei Sätzen, was ist denn eigentlich Customer Journey Orchestration? Alle reden davon, aber was bedeutet denn das konkret?
Ja, also ich würde es beschreiben als das aktive Gestalten von Erfahrungen auf dem Weg von Kunden hin zu einem bestimmten Ziel. Natürlich dann mit effizientem Ressourceneinsatz und maximalem Effekt auf das Geschäftsergebnis, weil es muss am Ende wirtschaftlich profitabel sein. Ne? Und vielleicht auch dem ultimativen Ziel, proaktiv weiterempfohlen zu werden. Und Orchestrierung habe ich mir auch Gedanken gemacht, ist ja das Orchester, also vom Wortstamm her, da könnten wir jetzt den Dirigenten oder die Dirigentin halt sehen, die sagt, so, jetzt hätte ich gern die Triangel zusammen mit den Streichern genau an dieser Stelle, damit der Rezipient als ja das große Musikstück wahrnimmt oder eine Kuratorin einer Ausstellung. Auch die macht sich Gedanken, wo, wie, was platziert ist, damit es einen optimalen Effekt erzielt.
Um eine Journey orchestrieren zu können, musst du ja eigentlich dich konzentrieren auf eine ganz spezifische Customer Journey. Also mit der geht's eigentlich immer los. Du sprichst mit vielen Kunden und ich denke, auf einer sehr abstrakten Ebene ist das auch eigentlich fast jedem klar, dass er seine Journey verstanden haben muss. Wenn es jetzt aber konkret wird und man über diese Journey spricht, hast du dann das Gefühl, dass zumindest die Unternehmen, mit denen du auch schon gesprochen hast, dass alle gut verstanden haben, bis zu welchem Grad sie auf ihre Journey zurückgreifen können, auf das Wissen um ihre Journey?
Kommt darauf an, welches Unternehmen, welche Branche, groß, klein, international tätig, Maschinenbau, Telco, Energy-Bereich. Grundsätzlich kann man immer erstmal mit so einem CX oder Journey-Reifegrad, Maturity-Assessment an die Sache rangehen, sagen, wo siehst du dich jetzt hier, lieber Kunde, liebes Unternehmen? Und wenn du Bauchgefühl, 60-70% der Unternehmen haben ein gutes Niveau und können mit einer Customer Journey was anfangen, haben ein Verständnis, wie Kundenerfahrungen aussehen oder wie zufrieden Kunden sind. Und ich denke auch, dass diese Zahl, ja, 2/3 hinhaut für Unternehmen, die auch schon mal so eine Journey Map aufgebaut haben. Bei der Orchestrierung, da ist es ein bisschen anders, ne? Weil das bedarf eine ganze Menge Ressourcen und Verständnis, Fähigkeiten, technologisch, personell, um das dann auch abzubilden. Da würde ich die Zahl eher unter 50%, zwischen 30 und 50 sind.
Jetzt ist das Thema der Customer Journey ja in unterschiedlichen Unternehmensbereichen vielleicht auch unterschiedlich stark oder gut angekommen. Siehst du da Unterschiede zwischen Marketing, Sales und Customer Service oder sind da mittlerweile alle schon relativ weit in ihrem Verständnis?
Selbstkritik zuerst. Der Vertrieb, glaube ich, hat das größte Potenzial, die holistische Journey zu sehen und zu verstehen zu wollen. Ja. Sonst würde ich das mit einem hohen Reifegrad bei Marketing und IT sehen, dass die mit das größte Verständnis haben und das umfassendste Verständnis. Ja, Thema Capability Map, das ist ja die Verbindung eigentlich dann von der IT und den Ressourcen, woraus sich ja auch eine Roadmap nachher definiert. Ja, und der Customer Service oder Customer Success, je nachdem, wie man das da in der Branche halt auch sieht, der sieht die Experience des Unternehmens oder die Experience, die Journey der Kunden auch relativ holistisch.
Wie wichtig ist es denn, dass man ein echtes Customer Journey Mapping vorliegen hat? Also auch da redet jeder drüber, man redet aber auch drüber, dass es wahnsinnig viele Journey Maps gibt, auf die kein Schwein draufschaut. Hältst du das für eine gute Orchestrierung, für notwendig, dass man mal visualisiert hat, was eigentlich die Customer Journey ist im klassischen Journey Mapping?
Ja, essentiell. Essentiell. Wer sind deine Hauptpersonas? Wo laufen die lang? Was sind die Hauptjourneys? Wie sind die Gefühle? Welche Touchpoints, welche Devices spielen auf dieser Reise eine Rolle? Was sind die Hauptjourney-Segmente? Ne? Auseinandersetzen, interessieren, kaufen, nutzen, lieben, empfehlen oder auch verlassen dann. Ja, und da habe ich natürlich ein Idealbild und das muss ich mir mal irgendwie aufgezeichnet haben zusammen mit einem Team.
Wie detailliert würdest du das machen?
Frage der Ressourcen. Es kommt darauf an. Ich muss natürlich die wichtigsten Kundensegmente von mir kennen und verstehen und auch dann die wichtigsten Journeys daraus ableiten. Und dann kann ich in einer hierarchischen Ebene sagen, da gibt's Sub-Journeys und vielleicht auch Mikro-Journeys. Also ein Beispiel aus dem Telco-Bereich vielleicht, ja, das Thema Nutzen des Anbieters oder auch des Gerätes ist dann eigentlich die Makro-Journey nach dem Kauf. Und darunter wäre dann so eine Sub-Journey die Aktivierung der Kunden-App nach Vertragsabschluss und oder das Einloggen in das Loyalty-Programm, wo ich dann Punkte bekommen kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Messen kann man das dann mit einem Customer Effort Score oder einem CSAT, wie erfolgreich das war. Und so eine Mikro-Journey ist dann darunter Passwort vergessen oder die Reklamation von Punkten, die dann halt nicht in der App zu finden sind, wo wir dann in dieses Beschwerdemanagement kommen. Und wie gesagt, wie viele Menschen, wie viele Personen hast du, wie viele Ressourcen hast du, das zu durchdringen? Und da machst du dir Gedanken drüber, priorisierst das nach Kundennutzen, aber auch nach Kosten oder Aufwänden, die dahinter stehen und performst dann entsprechend das Managen dieser Journeys. Als One-Man-Show, One-Women-Show oder mit deinem Team.
Du hast es gerade schon angesprochen, der Customer Effort Score oder so wäre jetzt ein Indikator, ob ich an der Journey, an einem ganz bestimmten Touchpoint, da den Nerv des Kunden gut getroffen habe und ihm bei seinem Job to be done gut unterstützt habe. Auf welche Indikatoren jetzt aus Kundenbefragungen triffst du denn und sind die dann meistens auch schon eingeplottet in die Customer Journey Map?
Es kommt natürlich darauf an, jetzt wie du zuhörst und welche Fähigkeiten du hast, zuzuhören. Das sind Triggerpunkte auf den Digital Analytics. Das kann aber auch ja gar nicht mal böswillig vom Kunden ausgehen, wenn der jetzt zum Beispiel eine Journey abbricht. Das kann ja einfach diese Tages- oder Lebenssituation sein. Toll ist aber, wenn du es registrierst und damit nachher umgehen kannst und merkst, oh, ich habe ihn verloren, ich knüpfe an diese Unterhaltung wieder an. Und mit einem gewissen Zeitfenster gehe ich da auch nochmal proaktiv rein. Ja. Aber das sind ganz verschiedene Kennzahlen. Ja. Die Abschlusskonvertierungsrate, die Zeit bis zum Abschluss, die Kosten des Abschlusses, die Kundenzufriedenheit, NPS hatten wir schon gesagt. Bewertung auf Social Media kann spannend sein. Und neuerdings finde ich ganz toll auch von einiger unseren Kunden eine sentimentgesteuerte Kundenzufriedenheits- und Journey-Management. Wie glücklich bist du? Wie gut war deine letzte Erfahrung? Und was soll bei der nächsten besser sein? Um viel mehr geht's nicht. Ja? Also liebst du meine Marke, mein Produkt, mein Service oder eben nicht?
Jetzt habe ich bei euch gelesen, dass ihr empfiehlt, dass man sich, wenn man eine Journey Map gezeichnet hat, sich auch noch Gedanken darüber macht, wie denn eigentlich der ideale Flow aussieht. Gibt es da auch feste Methoden oder Verfahren oder geht es einfach nur darum, einfach einen Schritt weiter zu machen und zu sagen, ich weiß jetzt, was da passiert und ich möchte, wenn ich es gestalten möchte, dass das idealerweise so passiert?
Ja, Flow, Maps und Flows, was versteht man darunter? Ne? Also ob du jetzt auf einem ausgeplotteten großen DIN A1 Plakat anfängst, die Map zu gestalten und diesen Journey Flow der gewünschten Persona zu ziehen, ist das eine. Oder ob du sagst, ne, Passwort vergessen oder Aktivierung der Loyalty-App bedingt Schritt 1, danach Schritt 2, danach Schritt 3. Das würde ich dann vielleicht eher in die Marketing-Automatisierung kategorisieren. Mapping, Marketing-Automation ist auch ein Flow. Aber viel wichtiger, und da muss ich voller Stolz mal auch jetzt die MXO-Geschichte von Medallia erwähnen, wie und was macht denn der Kunde eigentlich? Also wie sieht die Journey und der Flow des Individuums tatsächlich aus? Und im Idealfall spielt alles drei zusammen. Du siehst, was tatsächlich passiert, hast dir vorher in der Theorie Gedanken gemacht und du hast natürlich deine Standardprozesse in Marketing Automation Flows abgebildet.
Jetzt wissen wir ja schon, wie es ideal ausschaut, aber um auf diese ideale Situation zu kommen bei der Orchestrierung, stoßen ja viele Unternehmen auf große Schwierigkeiten. Was macht denn Customer Journey Orchestrierung technisch so herausfordernd?
Ich hätte da jetzt gar nicht mal zunächst aus der Technik an die Technik gedacht, aber das ist natürlich auch vielleicht aus der Technikebene jetzt von der,
weil du's da schon gelöst hast.
Von der Company her, dass das Lösungsmodell meine im Kopf zu haben oder auch schon gesehen zu haben an vielen Beispielen. Nein, aber ich finde, die größte Herausforderung ist zum einen die Anzahl der Journeys, ne, wo wir vor uns auch schon gerade gesagt haben, die Priorisierung, was kann ich überhaupt technisch und ressourcentechnisch abbilden? Also die Organisationsstruktur, die Governance, die Anzahl der Journeys, aber auch die Regelwerke, die sich dahinter ableiten. Ne? Also du musst ja nachher dann definieren, was passiert, wenn 20 Tage keine Aktion stattgefunden hat als Drop-off. Und das ist, glaube ich, das Spannendste. Neben der kulturellen Veränderung, dass wirklich die Firma sagt, wir sind tatsächlich kundenzentriert. Wir sind Journey- oder Experience-fokussiert. Das ist uns wichtig. Und das muss ich am Ende durchziehen. Das sehe ich als die größten Herausforderungen an, das Ding zum Fliegen zu kriegen. Gar nicht mal die Technik.
Dann lass uns jetzt doch nochmal die Brücke zurückschlagen zu den Voice of the Customer-Programmen. Weil die ja eigentlich alles, was du jetzt gerade auch adressiert hast, auch, das gilt ja im gleichen Maße für ein Voice of the Customer Programm, wenn die Kultur nicht passt, dann fliegen die eigentlich auch mehr oder weniger ins Leere. Es werden bei Voice of the Customer Programmen ja sehr, sehr viele Feedbacks von Kunden eingeholt. Und die werden manchmal eben auch als Trigger verwendet, um eine Journey zu verbessern. Das nennt man in der einfachsten Variante wahrscheinlich eher so Closing the Loop. Das heißt, der beurteilt wurde, ruft nochmal zurück und klärt im Prinzip das, was schiefgelaufen ist. Inwiefern nutzt ihr bei eurem Vorgehen genau solche Touchpoint-Informationen und auch Closing the Loop-Informationen, um die Orchestrierung fein zu tunen?
Auch da wieder viel und als essentieller Bestandteil oder in der Ergänzung hin zur Orchestrierung. Also ein konkretes Beispiel. Du hast deinen Stromanbieter gewechselt und dir direkt da ein Balkonkraftwerk jetzt mit so einem Speicher geholt, ne? Also Batterie draußen auf dem Balkon. Jetzt nach dem letzten Starkregen gab es ein technisches Problem mit dem Batteriespeicher. Das Self-Service in der App hat nicht funktioniert. Der Chatbot, der antwortet nicht zufriedenstellend, ganz automatisch, wie er programmiert ist. Und jetzt rufst du an im telefonischen Service, da wird im ersten Anlauf halt nicht sofort geholfen, ne? First Call Resolution nicht stattgefunden. Jetzt machst du die App wieder auf von deinem Anbieter und erhältst aber erstmal groß ins Gesicht geschlagen die neue Herbstkampagne, ne? Mit einem Cross-Sell-Angebot, dir doch vielleicht noch eine Wallbox zu holen. Völlig fehl am Platz. Diese Beschwerde, also erstmal die Frustrationssignale von meinem Verhalten in der App oder mit dem Chatbot, dann der Anruf im Callcenter, das sind ja alles schon Signale, die ich dir gegeben habe, wo auf Frustration hinweist. Und wo die Orchestrierung eigentlich dann sein müsste, Stop all Marketing Signals oder ne, wir verkaufen jetzt nichts, ne, da scheint es ein Problem zu geben. Und egal in welchem Kanal das Individuum wieder aufschlägt, gehe ich mit der orchestrierten Nachricht ran, konnten wir dein Problem lösen oder ist das immer noch der Fall, dass du Probleme mit deinem Speicher hast?
Das war jetzt im Prinzip die Signale, die an ganz unterschiedlichen Stellen anfallen, die du zusammenführst, um in einen ganz anderen Kommunikationspfad zu gelangen. Also statt einer Marketing-Information versuchst du immer noch zu heilen und aus einer eigentlich schlechten Erfahrung eine gute Erfahrung zu machen. Jetzt habe ich letztendlich doch nochmal die Frage, ist das technisch wirklich so simpel, wenn du sagst, du hast das technisch schon so gelöst? Weil das kann ja an so vielen unterschiedlichen Touchpoints, an so vielen unterschiedlichen Kanälen aufschlagen, dass du ja das in die Datenmodelle normalerweise zwar theoretisch leicht reinbringst, aber oft ziehen die ja in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen, also vom Customer Service über die technische Unterstützung.
Ja, das ist natürlich ein Segway oder eine Hilfestellung in dem Bereich, wo wir halt meinen, sehr stark zu sein als Plattform, ne? Auch in der Kombination mit anderen CRM-Systemen hier oder vielleicht auch Service-Systemen, Callcenter-Systemen und so weiter. Aber ja, doch, das sind diese agilen Profile, die C360-Profile, die hier mitlaufen und die miteinander integriert sind. Und technologisch dann, ich nehme immer gerne das Beispiel der Stimme, ne, des Sentiments, wie rede ich jetzt gerade? Positiv, freundlich, schnell, aggressiv, vielleicht fallen wir uns auch gegenseitig ins Wort. Und das können wir natürlich automatisch analysieren, ne, dank der KI und den Erfahrungswerten, die wir da jetzt als Technologieanbieter haben. Das sehen wir schon ganz genau, was da stattfindet. Und das auch in Echtzeit. Und dann kann man das nutzen.
Ist das ja auch immer so ein Trade-off für Unternehmen, die Anzahl der Kunden, die ich wirklich zum Touchpoint befrage. Es wäre natürlich ideal, wenn ich von jedem Kunden nach jedem Touchpoint eine Information hätte, also für die aus Orchestrierungssicht eine Information hätte, ob das alles so passt oder wo vielleicht eine Verwerfung da war. Im echten Leben stört dann aber halt, dass Menschen auch nicht permanent befragt werden möchten. Die möchten auch nicht zu allem irgendwie Daumen rauf, Daumen runter. Also man kann sich das kaum vorstellen, dass man keinen Schritt mehr in der Interaktion mit dem Unternehmen macht, ohne gefragt zu werden. Und wie war's?
Ja.
Das heißt in der Konsequenz, es gibt natürlich viele Kunden, die auch an diesen Touchpoints sind, die aber zu keinem Feedback aufgefordert wurden. Das ist wahrscheinlich auch im Zweifel eher so die schweigende Mehrheit. Wie geht man mit diesen Silent Audiences am besten um, damit man die ja dann auch in der Orchestrierung entsprechend benutzen kann?
Ganz, ganz starke und spannende Frage, Thema des Konsens und auch vielleicht der Privatsphäre. Ich finde da Datenschutzgrundverordnungen starkes Erfolgsmodell, was wir hier haben, jetzt auf Basis unseres Wertekanons in Europa, ne? Jetzt auch durch die Pariser Olympiade kam mir das nochmal so in den Sinn, was die Revolution da eigentlich grundlegend für uns getan hat, ja, dass die Menschenwürde führend ist. So, das ist ein bisschen weit ausgeholt, aber am Ende hast du das Recht, gelöscht zu werden, nicht identifiziert zu werden und so weiter, ne? Und damit bin ich schweigend und erstmal nicht erkannt. Aber wenn ich Teil eines Ökosystems sein will, weil das so attraktiv ist, ja, eines Energieanbieters, der mir alles abnimmt, das Balkonkraftwerk, den Speicher, die Wallbox und natürlich einen Top-Ökotarif. Oder Beispiel in den Haushaltsgeräten, ja. Ich merke, die Marke funktioniert. Ich meine, das hast du vielleicht auch schon gesehen, jetzt die Bosch Siemens, die da viel mit uns gemacht hat.
Hat du sogar einen Podcast.
Genau, hast du schon, den Rainer Jersch, glaube ich, ne. Sehr spannend. Die auch dann eine Marke wie WeWash haben, die Teil des Ökosystems ist. Ich möchte, weil ich dieser Marke und dem Unternehmen vertraue, weil sie mir wirklich Mehrwert bieten, Teil dieser Plattform, dieses Ökosystems sein. Also ja, hier ist mein Consent. Ja, ich lade mir die App herunter. Ja, ich bin ich bin identifiziert. So, aus diesen Daten und erstmal dieses Privacy Designs hin Consent zu erlangen und lernen zuzuhören und die Journeys, die most common Journeys, die meistgegangenen Journeys, die meisten Drop-off-Punkte zu verstehen, kann ich dann wiederum Lookalikes bilden, dass trotzdem bei Individuen, die anonym sind, mir aber vielleicht den Consent in einem Kanal gegeben haben, dort auf dieser jetzt partiellen Session und Journey zuzuhören, Rückschlüsse zu ziehen. Und dann halt Regelwerke aufzubauen und sagen, immer wenn Personen beginnen mit einem Produkt Balkonkraftwerk und danach im Callcenter aufschlagen, mit einem negativen Sentiment, tue dies und das. Und da bin ich gar nicht mal bei dir, bei dem Peter Pörner als Individuum, sondern bei sich so verhaltenden Individuen.
Kommen wir abschließend noch mal kurz zum Nutzen von Customer Journey Orchestrierung. Das kann ja an drei verschiedenen Stellen im Prinzip erfolgen. Also du verhinderst, dass die Leute abwandern, du schaffst Cross-Selling-Möglichkeiten oder du sparst dir auch Servicekosten, weil du Probleme von vornherein verhinderst. Du hast mit Sicherheit so Return-on-Journey-Orchestration-Analysen schon gemacht bei Kunden. Wo glaubst du, ist denn eigentlich der größte Hebel, wenn man anfängt mit Customer-Journey-Orchestration?
Das große Zielbild ist natürlich die Organisation zu drehen oder im Rahmen der Strategie der Unternehmung, der kundenzentrischen Ausrichtung, möglichst alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abzuholen, einzubinden, in die Kultur reinzunehmen und dann langfristig halt Umsatzziele zu erreichen, die nachweislich doppelt bis dreifach so hoch sind. Oder Cross- und Upselling-Potenziale zu heben, Churn zu vermeiden. Also ganz konkret, mit der Energie Baden-Württemberg haben wir 20% Churn vermieden durch das Wahrnehmen von Signalen. Wir hatten vor uns solche Beschwerdefälle, da liegt es ja nahe, Churn zu vermeiden. Oder Cross- und Upsell von 300% mit so einer Öko-Option. War aber schon ein relativ komplexer Use Case, ne? Weil das so bedingt, dass du die Webseite, die App und das Callcenter miteinander verbindest. Die ersten sogenannten Low-Hanging Fruits, ja, die schnellen Erfolge sehe ich dann in einem einzigen Kanal, wie zum Beispiel der Webseite, den digitalen Kanälen. Wieder da das Zitat von dem bekannten BSH-Case, dass wir durch die Personalisierung, durch das wirkliche Interesse des Kunden zu einer Vergleichsgruppe, wo wir das nicht getan haben, 106% Uplift in der Konvertierung erreichen konnten. Und vielleicht ein drittes Beispiel, Media-Optimierung, Media-Budget-Optimierung. Wenn ich weiß, dass Kunden gerade, wie gesagt, ein Problem haben oder mich überhaupt gar nicht weiterempfehlen, ja, und total unzufrieden sind, dann sei die Frage erlaubt, ob ich mir diesen Marketing-Euro sparen kann. Und das kann ich ja faktisch auch tun, indem ich diese Zielgruppe aus meinen Media-Spendings rausnehme und du hast sofort Einsparungseffekte, kannst den Cash für was anderes verwenden.
Abschließend jetzt noch die Frage, eigentlich lohnt sich's ja. Und trotzdem haben Unternehmen Schwierigkeiten, sich dafür zu entscheiden, jetzt ernst zu machen und Customer Journeys zu orchestrieren. Was sind die größten Schwierigkeiten, auf die du stößt, wenn du mit Kunden redest? Und was könnte man deiner Meinung nach danach dafür tun, dass man solche Schwierigkeiten am besten überwindet?
Ja, also das hast du gerade so gesagt, eigentlich lohnt es sich, und da muss man mal auch eine laute Lanze brechen und sagen, also 100% lohnt es sich nachweislich. Und da kannst du jetzt von Bain & Company Faktoren heranziehen, dass Kunden, die dich weiterempfehlen, doppelt so viel Umsatz machen nachweislich. Boston Consulting Group, gerade noch eine spannende Studie auch zugeschickt bekommen, 190% Revenue Growth in 3 Jahren. Nachweislich, wenn du halt die Experience und die Journey im Fokus hast. Aber natürlich, und das spielt sie, glaube ich, an, ne? Einfacher gesagt als getan. Aber als erstes muss die Geschäftsleitung und das Management den wirklichen Wert erkennen. Ich glaube, das ist als solches schon eine Schwierigkeit, weil es ist unglaublich laut da draußen. Wir müssen ja auch ehrlich sagen, in der Branche, ich glaube, seit 10 bis 20 Jahren erzählen wir uns gegenseitig ein von einer omnikanalen Experience. Und wir sind im Jahr 2024 und besprechen es immer noch und sagen, es wäre toll, wenn wir noch einen dritten Kanal dazu nehmen können. Aber
es wäre doch toll, wenn wir das jetzt mal auf allen Kanälen wirklich können.
Ja, aber es ist nachweislich, den Wert muss man erkennen und den muss man auch laut sagen, darum geht es. Ne? Wir wollen die Geschäftskennzahlen verbessern. Dann aus zweiter Schwierigkeitspunkt oder Herausforderung, das auch in der Strategie zu verankern. Also Customer Centricity oder Customer Experience, ja, zwingend die Journey kann und muss in der Strategie verankert sein oder die Journey-Orchestrierung, das Journey-Management. Und daraus leiten sich dann Kennzahlen ab für die Organisation. Und auf diese Kennzahlen müssen am Ende alle auch mit ausgerichtet sein. Customer Lifetime Value, CSAT, Sentiment hat man erwähnt. Und der dritte Punkt am Ende ist der Mensch und dein Partnerökosystem. Also der Mensch in Form von deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kultur, da geht die Reise hin. Aber wie sieht denn dein Partnerökosystem aus? Bindest du die entsprechend mit ein? Öffnest du dich denen? Lässt du sie mit als Komplize Teil dieser strategischen Vision und Mission werden? Und die 3 Herausforderungen würde ich dann nehmen, um es zum Fliegen zu kriegen.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein rundes Bild bekommen von der Customer Journey Orchestrierung. Vielen Dank, André.
Peter, lieben Dank für die Zeit, fürs Interview.
Das war André Meyer, Senior Sales Director für strategische Accounts bei Medallia. Mehr Informationen zu André und Customer Journey Orchestration wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, lass doch gerne eine positive Rezension auf Apple oder Spotify Podcast da. Ich freue mich über jedes Feedback. Und Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema ebenfalls interessant sein könnte, teile doch die Folge einfach als Link auf Spotify, LinkedIn oder Apple Podcasts. Die Links findest du auf der CX Talks Seite auf LinkedIn oder unter www.cx-talks.com/links. Ganz besonders freue ich mich aber, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer kundenzentriert. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.